Hi, mein Name ist Marc Lorenz, ich bin Kapitän des SC Preußen Münster und ich freue mich riesig, mit meinem Team nächstes Jahr in der zweiten Liga zu spielen. Und unser Mannschaftsarzt Christian Schneider wird euch in der kommenden Folge mal ein wenig hinter die Kulissen führen. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß.
Risiko und Nebenwirkung, ein Podcast der Uniklinik Münster.
Irgendein Großsportereignis ist in diesem Sommer immer und die ganze Welt schaut zu und staunt, was einige wenige Sportprofis so leisten. Für uns Normalsporttreibende wie Felia und mich sind das Messlatten, die wir uns gar nicht anlegen wollen, oder Felia?
Nee.
Wir gehören da eher zu den Couch-Potatoes, aber viele von euch interessieren sich total für Sport, erstellen sich sogar selbst Trainingspläne, die sie dann auch noch einhalten und brennen regelrecht für das Thema. Das alles meist ohne Personal Trainer, also ohne irgendjemanden im Hintergrund, der oder die anleitet, wie es wirklich geht. Klar, aus Cardio-Sicht ist Training wichtig, aber was, wenn die Knochen nach dem Training immer häufiger zwacken? Oder wenn es sogar echte Gelenkverletzungen gibt?
Da liegt es nahe, dass wir jemanden eingeladen haben, der sich nicht nur mit Profisport auskennt, sondern auch weiß, wie gesund Sport für unsere Knochen ist. Und da ja gerade die Fußball-Bundesliga gestartet ist und der SC Preußen Münster sogar in die Zweitliga geschafft hat, haben wir heute einen ganz besonderen Gast, Dr. Christian Schneider. Er ist Mannschaftsarzt vom SC Preußen und gleichzeitig Oberarzt für Schulter- und Sportorthopädie am UKM. Hallo Christian, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Der Gast.
Hallo, mein Name ist Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich bin 34 Jahre alt, ein gebürtiger Oberhausener, bin zum Studium 2009 nach Münster gekommen und bin hängen geblieben in Münster, 2015 Examen gemacht und arbeite seit 2016 bei uns in der Orthopädie.
Bevor wir jetzt so richtig einsteigen in das medizinische Thema, nochmal eine ganz schnelle Einschätzung von dir. Was hat denn der Aufstieg des SC Preußen Münster aus der dritten Liga in die zweite Liga mit dir persönlich gemacht? Bist du jetzt noch mehr, sage ich mal, on fire, was so vielleicht auch deine Arbeit da angeht?
Tatsächlich, glaube ich, macht es keinen ganz großen Unterschied, weil wir tatsächlich auch im letzten Jahr schon sehr viel gearbeitet haben. Wir werden da jetzt keine extreme Schippe drauflegen können, aber es ist auch wichtig, dass wir ein wenig die Ruhe ausstrahlen aus der medizinischen Abteilung und uns jetzt nicht Fanmomente im Stadion fotografieren vor. Wir planen keine Touristentour. Von daher ist es wichtig, dass wir da eher so die Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen, die uns dann vielleicht auch im letzten Jahr gut gemacht hat, weil die Spieler werden schon genug Anspannung haben. Und dann ist es ganz wichtig in der Kabine, dass die medizinische Abteilung komplett tiefenentspannt ist.
Also Business as usual? Nein, nicht wirklich, oder?
Tatsächlich würde ich sagen, Business as usual in der zweiten Liga. Es ist sogar angenehmer in der zweiten Liga, weil die Auswärtsfahrten sind kürzer. Wir hatten in der vergangenen Saison sehr lange Auswärtsfahrten. Wir waren in Ulm, die sind jetzt auch wieder mit aufgestiegen, die werden bleiben. Aber wir waren zum Beispiel auch in Freiburg, wir waren in Ingolstadt. Und das waren alles sehr kräftezehrende Fahrten, auch unter der Woche. Die Fahrten unter der Woche fallen weg, weil es keine englischen Wochen mehr gibt. Und von daher ist es von den Reisestrapazen für uns sogar angenehmer.
Okay, dann steigen wir, würde ich sagen, mal hier in unser Business ein, bevor wir nachher dann nochmal die große Brücke zu den Preußen schlagen. Denn eigentlich haben wir dich natürlich in Funktion eines Sportorthopäden hier. Wir haben ja schon so ganz provokativ in der Überschrift geschrieben, Bewegung macht Knochen stark. Aber gleichzeitig gibt es ja auch echt viele Menschen, die sich durch Sport so ihre Knochen kaputt gemacht haben. Da gibt es ja auch prominente Beispiele, ne? Wie viel Sport ist denn jetzt eigentlich gut?
Das ist eine Frage, die muss man sehr individuell beantworten. Wichtig ist nur, dass Sport machen besser ist als kein Sport machen. Da gibt es mit Sicherheit, oder kann man das ganz gut vergleichen mit einer U-förmigen Kurve. Es ist ganz schlecht, am Anfang zu sein von der Kurve. Und es ist auch ganz schlecht, am Ende der Kurve zu sein, weil ab einem gewissen Punkt ist Sport auch schon wieder schädlich. Ideal ist es, dass man sich unten in der Rundung des Us bewegt, also Sport in Maßen betreibt.
Okay, gilt das für alle von uns? Also es gibt ja auch Leute, die haben einfach Profi-Ambitionen.
Genau, aber da gibt es ja das bekannte Zitat von Bertolt Brecht, der richtige Sport fängt erst da an, wo er lange aufgehört hat, gesund zu sein. Jetzt in den Medien auch wieder gewesen, dass Hasan Salihamidzic ein künstliches Hüftgelenk hat, Oliver Kahn hat ein künstliches Hüftgelenk, Oliver Kahn ist 55 und hat das Gelenk vor 12 Jahren bekommen. Das zeigt, was der Sport auch mit Leuten macht, die sehr lange in ihm gearbeitet haben. Es sind ja alles Berufssportler, auch ein Boris Becker hat kein rundes Gangbild. Das ist alles der Preis, den die Athleten dafür bezahlen, dass sie im medialen Fokus stehen und sehr viel Geld verdienen.
Das heißt, die Menge des Sports spielt eine Rolle, aber gibt es auch Sportarten, die besonders schädlich für einen sind? Also ich persönlich, die Frage haben wir zwar später noch gehabt, aber die kann ich jetzt schon mal gut einwerfen, denke ja immer so, ja, Joggen ist ja eigentlich bestimmt nicht so gut. Gerade für die Knie würde ich denken, natürlich, wenn man es zu viel macht, aber gibt es Sportarten, die tatsächlich schädlicher für den Körper sind als andere?
Tatsächlich würde ich sogar sagen, dass Joggen eigentlich relativ gesund ist, abhängig vom Körperbau. Schädlicher wären eher zum Beispiel Tennis, Handball, Fußball, Basketball ab bestimmtem Alter, weil da haben wir diesen unvorhergesehenen Richtungswechsel, dieses Abstoppmomente, dann umdrehen, dann die Verletzungsgefahr, Zweikampfgefahr, wo dann Leute überambitioniert sind und meinen, sie müssten Donnerstagabend in der Soccerhalle spielen, als würden sie Europameister werden wollen. Das ist eher eine Gefahr. Wenn man joggen geht, und dazu lädt ja zum Beispiel die Promenade oder der Asienmünster ein, da kann man das relativ risikoarm machen. Wichtig ist aber da natürlich ein sehr gutes Schuhwerk und ein adäquater Plan, ohne dass man da jetzt anfängt, direkt zu sagen, ich fange heute an zu joggen und laufe Asienpromenade. Dann wird man sich damit genauso wehtun.
Schade, das wollte ich eigentlich nicht hören. Ich wollte eigentlich hören, dass Joggen sehr schlecht für mich ist und ich es nie machen muss.
Vielleicht ja. Geh einfach schwimmen, würde ich sagen an der Stelle. Denn ich glaube, jeder Orthopäde ist nicht dagegen, wenn ich sage, Schwimmen ist das Eigentliche für Gelenke, oder?
Genau, aber da muss man natürlich dann auch erstmal ein gutes Schwimmbad finden in der Nähe. Ich war vor gar nicht allzu langer Zeit auf dem Weg zur Coburg, wollte da das erste Mal in dieser Saison schwimmen und ewig lange Schlangen. Und dann vergeht auch die Lust. Also das ist auch wichtig, man muss auch immer Lust dabei haben. Keiner sollte irgendwas machen aus Zwang. Und wenn man joggen geht, sich das Ziel gesetzt hat und brennt nicht so richtig dafür, dann kann man sich ja eine nette Motivation setzen, indem man sich zum Beispiel vornimmt, wenn man jetzt anfängt zu laufen, dann laufe ich zum Beispiel den Adventslauf in Münster oder ich laufe den Silvesterlauf in Münster, was ja immer schöne Veranstaltungen sind. Oder man sucht sich einen Laufpartner.
Da, apropos Partner, glaube ich, kann man jetzt ganz gut mal sagen, sollte ich mir denn immer dann einen Trainer suchen oder sogar Physiotherapie, jemand, der mir vorgibt, wie ich am besten Sport machen muss, oder ist das auch so, dass ich das selbst kann?
Da kommt es auch wieder auf die Person an. Wenn man jung, fit und gesund ist, dann würde ich sagen, spricht nichts dagegen, die Schuhe aus dem Schrank zu holen oder sich ein neues Paar Turnschuhe zuzulegen, vielleicht auch da noch eine Schuhberatung zu machen. Das sollte aber nicht overengineert werden. Kann man dann loslegen, langsam die Distanzen steigern, sollten jetzt Vorerkrankungen vorliegen oder man ist schon etwas älter. Dann empfiehlt sich natürlich, dass man vorher erst einmal zum Internisten geht, bei uns oder zum Beispiel im Institut für Sportmedizin. Da werden Leistungschecks gemacht, kann man auch einen Laktattest machen, Laufbandanalyse, das habe ich sogar selber schon gemacht, als ich für einen Triathlon dort trainiert habe mit Professor Brand, und das hilft einem einfach, um einzuschätzen, in welchen Zielkorridoren man trainieren muss. Jetzt Hinde hat mir dann einen Trainingsplan geschrieben, mit wie viel Kilometern Durchschnittszeiten ich dann idealerweise trainiere, und das empfiehlt sich so, wenn man was Größeres vorhat.
Aber wir reden hier ja jetzt schon auf so einer relativ ambitionierten Ebene, und ich kann mir vorstellen, dass da draußen viele denken, okay, das ist nicht unbedingt das Level, was ich jetzt so habe. Also meins ist es definitiv nicht. Wenn ich jetzt so ganz normalen Breitensport betreiben will und steige wieder nach längerer, sag ich mal, Abstinenz wieder ein, worauf muss ich achten?
Genau, dann ist die Sportart entscheidend. Sollte man jetzt joggen gehen und man hat jetzt schon lange keinen Sport mehr gemacht, dann empfiehlt sich trotzdem einmal der Weg zum Hausarzt, dass man einmal ein Belastungs-EKG macht, guckt, wie reagiert das Herz auf die Belastung, guckt einmal, ob die Blutwerte stimmen, und dann ist man auf der Seite schon mal beruhigt und kann richtig starten. Weil nichts ist unangenehmer, dass man dann Sport macht und denkt, ich habe Druck auf der Brust und ich habe was, und geht dann ins Krankenhaus, dann vergeudet man da die Kapazitäten. Also da sollte man, wenn man nach längerer Abstinenz loslegen möchte, als Breitensportler den Weg zur sportärztlichen Untersuchung antreten und sich einmal durchchecken lassen. Da gibt es von der Deutschen Gesellschaft für Sport und Prävention Checklisten, die werden da abgearbeitet, und erfreulicherweise zahlen das fast alle Krankenkassen.
Okay, also der Cardio-Check ist wichtig. Wie sieht das mit den Gelenken aus? Ich gehe ja nicht vorsorglich zum Orthopäden. Gibt es eigentlich Gelenke, die so besonders anfällig sind, die immer wieder vorkommen? Knie, Schulter?
Ja, gerade die Knie und die Hüftgelenke und Fußgelenke natürlich, weil sie die gesamte Last des Körpers tragen. Die Schultergelenke sind ja Gott sei Dank sehr lastbefreit. Die trägt man in Anführungsstrichen mit sich rum, aber man läuft nicht drauf rum. Kniegelenke, gerade bei Männern, die gerne O-Beine haben, sind innenseitig vorzeitig abgenutzt, insbesondere auch bei Fußballspielern. Bei Frauen sind es auch gerne die Kniegelenke, da sind es aber auch gerne die Füße, auch gerne mal die Hüften. Das wird sich bemerkbar machen, nachdem man dann die ersten Sporteinheiten gemacht hat, wo da tatsächlich die individuelle Achillesferse ist. Und das guckt der Orthopäde sich dann sehr genau an.
Das Schultergelenk, hast du ja mal erzählt, ist so dein Lieblingsgelenk. Vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, warum denn überhaupt?
Ja, das ist durchs Studium tatsächlich gekommen. Habe meine Doktorarbeit damals bei Professor Benedikt Schliemann gemacht. Und er hatte tatsächlich das einzige Thema, was er für mich hatte, ging um das Schulter-Eckgelenk. Und da bin ich da so reingestolpert in die Richtung Schultergelenk. Und seitdem habe ich mich eigentlich kontinuierlich mit dem Schultergelenk beschäftigt. Und auch meine allererste eigene wissenschaftliche Publikation, Fallbericht, handelte dann von der Schulter. Und das war auch mehr oder minder Zufall, weil ich damals im praktischen Jahr war, in der Schweiz, im Skigebiet. Und ein Patient hatte sich zeitgleich beide Schultergelenke ausgekugelt. Und ich fand das so speziell, dass ich gesagt habe, und ich war gleichzeitig von Benedikt angesteckt zur wissenschaftlichen Arbeit, dass ich das Ganze wissenschaftlich aufbereitet habe und damals dann auch veröffentlicht habe. Und seitdem bin ich im Schultergelenk gefangen.
Ist es eigentlich wahr, dass Schulter insofern ein bisschen schwierig ist, auch für den Orthopäden, weil man die überhaupt nicht so ruhig stellen kann, weil die dann sofort versteift?
Ja, man kann sie ruhig stellen, man muss dann vorsichtig sein. Aber steife Schulter ist ein großes Thema, ja, die man insbesondere dann bei bestimmten Patientengruppen, bestimmten Vorerkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, Bluthochdruck, gerne immer mal wieder in der Sprechstunde sieht, die auch dann oft einen langen Leidensweg hinter sich haben und bei vielen Ärzten gewesen sind, bis tatsächlich erkannt wird, dass da eine Entzündung der Gelenkschleimhaut vorliegt oder Gelenkkapsel vorliegt, die dann so eine steife Schulter macht. Aber da können wir immer gut helfen. Also da kann man gerne bei uns in die Sprechstunde kommen.
Sehr gut, nochmal Werbung gemacht. Apropos Schulter, du bist ja nicht nur bei Preußen, bei den Fußballern quasi vor Ort, sondern auch bei Ruderern. Und da hört man ja häufiger oder würde man auch denken, ja, die haben doch bestimmt ständig Schulter. Ist das so?
Die Schulter ist sicherlich sehr gefordert, aber natürlich auch der Rücken und die Oberschenkelmuskulatur bei Rudern, weil viel der Kraft kommt aus den Oberschenkeln. Das unterschätzen viele. Anders als beim Kanusport bewegt man sich beim Rudern auf einem Rollsitz und drückt sich vorne am Stemmbrett ab. Und da kommt schon mal viel Energie, viel Kraft ins Wasser. Und dann sind die Schultern natürlich auch im Fokus, im Endzug, wenn das Ruder oder die Skulls an den Körper ranbewegt werden. Und hier haben wir natürlich auch einige Athleten, die dann immer mal wieder Probleme haben, eher Überlastungsschäden im Vergleich zum Fußball, wo dann häufiger eher der Unfallmechanismus oder ein unfallbedingter Schaden vorliegt, hat man beim Rudern dann eher so Verschleißerscheinungen, eher das langsame Progrediente kommt.
Ich glaube, die Schulter wird auch noch zu unserem Lieblingsgelenk hier. Aber darauf möchte ich hinaus. Faszination Schulter. Du hast da tatsächlich auch so eine Connection zu den Preußen. Denn einer deiner ersten Einsätze oder vielleicht sogar, glaube ich, der erste war irgendwie dann auch eine ausgekugelte Schulter. Magst du das nochmal zum Besten geben?
Auf jeden Fall. Also ich hatte mich dann damals mit den Mannschaftsärzten Conny Müller-Renzmann und Tim Hartwig getroffen, um das abzusprechen, wie man jetzt gemeinsam zusammenarbeitet. Und dann, ehe man sich verguckt, war auch schon das allererste Spiel, was ich betreut habe, da. Und saß dort auf der Bank und hatte vorher in der Kabine mich vorgestellt mit dem für einige Spieler, die sich da immer noch drüber lustig machen, insbesondere Marc Lorenz Satz, dass das Schultergelenk mein Lieblingsgelenk ist. Und das klingt ja ganz komisch, als wenn jemand von seinem Lieblingshobby erzählt. Und das Spiel lief und tatsächlich hatte dann Alexander Langlitz einen Zweikampf und ging zu Boden und blieb liegen. Und die Physiotherapeutin Kira Lohse signalisierte mir, los, wir müssen los. Und das war mein erster Einsatz auf dem Rasen für Preußen Münster. Und wir sind zu Alexander gelaufen. Und er sagt, meine Schulter ist raus. Und so eine Fußballmannschaft, da werden ja auch viele Witze gemacht. Und im allerersten Moment habe ich gedacht, okay, ja, der nimmt mich jetzt auf den Arm. Die nehmen mich jetzt hier alle hoch. Das ist abgekatert.
Der ist zum ersten Mal da,
dem zeigen wir es, genau. Und es hätte auch sein können. Also da wären Witze gemacht, da schreckt man auch nicht vor 7000 Leuten zurück, die dann da zu gucken. Aber ich habe dann sehr schnell erkannt, dass er wirklich ein Problem hatte. Und dann haben wir auf dem Feld die Schulter eingekugelt. Und dann ging es für Alex, der unbedingt weiterspielen wollte. Münster war in einer wichtigen Phase. Wir haben Druck gemacht auf Bocholt. Sascha hat den Wechsel vorbereitet, der Spieler war aber noch nicht komplett warm und dann habe ich mit Sascha gesprochen, dass wir ihn noch einige Minuten auf dem Feld lassen können, sodass der eine Spieler sich in Ruhe und konsequent warm machen kann und dann entsprechend der Wechsel vollzogen wird.
Ja. Wahnsinn. Wie merkt man denn so eine ausgekugelte Schulter? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also sind das dann einfach extreme Schmerzen, die ich habe oder kann ich meinen Arm nicht mehr bewegen?
Ja, also extreme Schmerzen, du hast völlige Kontrollverlust über den Arm und wir hatten jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich noch eine andere Schulterluxation auch im Spiel bei Preußen Münster. Die Spieler versuchen dann intuitiv schon die Schulter selber wieder zu reponieren, das macht man ganz automatisch, indem man versucht den Arm auf Länge zu ziehen und manchmal gelingt das, manchmal aber auch nicht. Und bei den beiden hat es jetzt nicht geklappt.
Boah, du merkst es, wenn du es hast, aber du willst es nicht.
Genau.
Aber ich sollte das jetzt nicht selber versuchen, mir die Schulter wieder einzurenken.
Das ist ganz ein intuitiver Moment.
Okay.
Wenn der Körper sagt, probier's, dann probiert man's.
Okay, verrückt.
Für mich ist sehr wichtig, dass die Schulter relativ schnell wieder zurück ins Gelenk kommt, damit der Schaden an dem Kapselbandapparat so gering wie möglich gehalten wird. Sollte jetzt ein größeres Trauma vorliegen, wie zum Beispiel ein Skisturz etc., dann ist natürlich das Röntgenbild vor einer Reposition obligat, wo man dann ausschließt, dass die Schulter gebrochen ist. Bei den Verletzungsmechanismen, die ich ja dann auch sehe am Feld, kann ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass die Schulter frakturiert ist und dann kann ich mit einem sehr zielgerichteten Handgriff die Schulter wieder reponieren.
Mhm. Wir sind hier schon ziemlich tief in der Gelenkmaterie eingestiegen. Ich würde jetzt trotzdem noch mal so einen kleinen Sidekick-Abstecher Preußen machen. Wie ist es damals überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt Mannschaftsarzt bist?
Das war so gewesen, wir waren in der Regionalliga und der Mannschaftsarzt Conny Müller-Renzmann ist sehr involviert, auch beim Deutschen Fußballbund, Mannschaftsarzt auch von der U17-Nationalmannschaft und zeitlich da auch sehr eingespannt. Es ist aber wichtig, dass alle Spiele gut abgedeckt werden, ärztlich. Und diese Lücke, die dann quasi durch den DFB entstanden ist, die konnte ich dann ausfüllen. Glücklicherweise.
Wir sind jetzt natürlich auch schon sehr beim Profisport wieder gewesen. Wie unterscheidet sich das denn? Also du hast jetzt ja gerade vor allem von den Schulterverletzungen auch gesprochen. Ist das jetzt zum Beispiel bei so einem Preußenspieler einfacher, die wieder reinzudrücken, weil der hat gute Muskulatur, gute Gelenke, der ist ja fit, als wenn du das jetzt zum Beispiel bei mir machen würdest, die jetzt, würde ich sagen, eher unsportlich ist?
Das würde genauso schnell gehen.
Okay.
Ja. Die Behandlung ist natürlich nur gewissermaßen eine andere. Weil, falls du dir die Schulter auskugelst, du bist kein Berufssportler, der auf die Schulter angewiesen ist. Das heißt, man müsste sich bei der Behandlung nicht nach deiner beruflichen, nach deinem Arbeitsplatz richten, groß. Man würde das machen, nach der zweiten Luxation wäre man dann wahrscheinlich, oder wenn die das wiederholt auskugelt, wäre man dann so weit, dass man die operieren lässt und dann wärst du krankgeschrieben und fertig. Ein Berufssportler, bei dem kommt es auf ganz viele Dinge an. Der hat eine Vertragslaufzeit, die läuft, der muss an sein Karriereende denken, bei dem steht gleichzeitig die Gefahr der Sportinvalidität, bei dem ist das Diskutieren, ob man jetzt eine Operation beispielsweise macht oder keine Operation macht, viel, viel komplexer als bei uns, die nicht auf die Schulter beruflich im Sport angewiesen sind. Weil die können sich keine Ausfallzeiten erlauben. Gleichzeitig muss man natürlich auch bremsen. Wenn ein Spieler dann sagt, nach der fünften Schulterluxation, ich möchte mich immer noch nicht operieren lassen, ich möchte weiter spielen, dann muss man den Patienten selbstverständlich darauf hinweisen, dass jedes Luxationsereignis, also jedes Mal, dass die Schulter auskugelt, natürlich einen gewissen Schaden verursacht. Aber tatsächlich ist diese Datengrundlage, ob man jetzt die Schulter, wann man die Schulter operiert, gar nicht so exzellent, sodass bei uns aus dieser Geschichte mit Alexander Langlitz eine Doktorarbeit sogar hervorgegangen ist in unserer Klinik, wo ein Doktorand tatsächlich alle Schulterluxationen in der Fußball-Bundesliga, der ersten bis dritten Liga, nachuntersucht hat und geguckt hat, wann sind die Spieler operiert worden, wann sind die nicht operiert worden, wie schnell sind die wieder fit gewesen und wann ist die Schulter wieder rausgegangen. Weil das auch eine der drängendsten Fragen dann mit Alex war, OP oder nicht OP.
Was war das Fazit?
Das Fazit der Studie ist, dass die Spieler ohne die Operation natürlich viel schneller wieder auf den Rasen kommen, aber die Wahrscheinlichkeit für das erneute Auskugeln der Schulter nicht abhängig ist davon, ob sie operiert wurde oder nicht. Und auch die Zeit bis zum erneuten Auskugeln sowohl bei denen, die nicht operiert wurden, als auch operiert wurden, gleich waren. Das war sehr überraschend.
Verletzungen sind ja natürlich ein Riesenthema für Profisportler. Die sind dann insofern auf deine Leistung auch extrem angewiesen. Ist das nicht oft ein schmaler Grat, was du ihnen empfiehlst?
Ist ein schmaler Grat. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, gerade auch bei den Fußballern und den Rudern, dass man selbst sehr viel Sport gemacht hat, dass man sich in die Sportler hineinversetzen kann und nicht nur ihn sieht wie als Patienten, den man vor sich hat, sondern als Menschen in diesem Dilemma mit Vertragssituation, sportlicher Situation und alle Aspekte mit ihm gemeinsam bespricht, was dann oft auch den Berater natürlich mit einbezieht und für den Menschen tatsächlich die beste Lösung findet. Und sobald der Sportler auch merkt, dass er nicht nur als Patient gesehen wird, sondern alle anderen Faktoren, die man, je näher man an der Mannschaft ist, auch umso besser kennt, sobald er merkt, dass man das alles mit einbezieht, dann ist Feuer und Flamme, dann sind die alle auf der gleichen Seite.
Wir haben dich überhaupt nicht gefragt, du kommst selbst aus dem Sport. Wie war denn da dein Gang in die Orthopädie und vor allen Dingen jetzt dann eben immer auch als Mannschaftsarzt? Wie kam das?
Also ich habe im Jugendalter sehr viel gerudert. War tatsächlich auch ein Jahr in England auf einer Ruderschule, wo wir ausnahmslos jeden Tag zweimal gerudert haben. Und ehemalige Mitbewohner waren zum Teil vor 3 Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio im britischen Vierer ohne. Einer ist jetzt sogar noch so weit gegangen, dass er in America's Cup fährt fürs Team Ineos, auf Segelboot gewechselt hat. Also eine sehr sportbegeisterte Schule. Und ich habe dann aber früh genug erkannt, dass es für den Deutschlandachter für mich nicht reicht. Und da hat auch keine Verletzung mich gestoppt, sondern ich war einfach zu schlecht und habe dann damit aufgehört. Und die Möglichkeit dann aber über das Mannschaftsarzt-Dasein gleichzeitig doch wieder dabei zu sein, war eigentlich der elegante Weg. Und dann war ich seit 2018 Mannschaftsarzt bei der U19-Nationalmannschaft im Rudern. Waren auch bei verschiedenen Ruder-Weltmeisterschaften in Bulgarien, in Italien. Dieses Jahr geht es nach Kanada. Und war tatsächlich dann Anfang diesen Jahres das erste Mal auch beim Deutschlandachter im Trainingslager in Portugal.
Also kann man sagen, dass aus der Connection zu den Ruderern letztendlich und parallel Medizinstudium dann das aus dir geworden bist, was du jetzt bist.
Genau, ja. Das ist alles die Verbindung von dem Privaten ins Berufliche, das ganz eng zu verweben, sodass es auch überall Spaß macht.
Bevor wir jetzt quasi so ganz in das Thema Preußen und deiner Tätigkeit da einsteigen, noch meine letzte Frage zum Thema Gelenke, Knochen, wie auch immer. Wir haben jetzt ja schon den Unterschied zwischen Profi- und Laiensportler, nenne ich es jetzt mal, oder du nennst, glaube ich, Breitensportler, aufgemacht. Wie ist das denn auch bei Geschlechtern? Gibt es da Unterschiede? Also ich denke jetzt ja immer, gerade Frauen leiden ja häufiger unter Osteoporose oder so. Müssen die irgendwie anders, gerade wenn man älter wird, vielleicht mit Sport umgehen als Männer?
Ich glaube, man darf das auch nicht so kompliziert machen. Und viele versuchen natürlich so Argumente zu finden, warum man keinen Sport macht. Und da sollte man sich nicht drauf dann den Ausweg suchen oder eine Ausflucht suchen. Wichtig ist, dass man Sport machen sollte. 3 bis 4 Mal die Woche, 2 bis 3 Mal die Woche. Aber wenn man es nur einmal schafft, dann ist es auch vernünftig. Man darf sich auch nicht unter Zwang oder Druck setzen. Wichtig ist, dass man Spaß bei der Sache hat. Weil wenn man den nicht hat, hat man nichts davon und man darf sich jetzt auch nicht darauf versteifen, dass man sagt, ich muss jetzt 4 Mal die Woche Sport machen, weil wir kennen ja den Tagesablauf von jemandem gar nicht. Wenn jemand gar nicht keine Zeit hat für 4 Mal die Woche Sport, dann wird vielleicht seine Familie sauer werden und dann hat er gar nichts davon, weil die Lebensqualität, die er vielleicht durch den Sport bekommt, dann durch den Stress zu Hause wieder weggenommen wird. Also da finde ich, muss man ein ganz gesundes Maß finden und deswegen finde ich auch das Joggen so attraktiv, da ist wenig Zeitaufwand mit verbunden. Wenn man jetzt ins Fitnessstudio fährt, dann muss man die Tasche packen, dann muss man da hinfahren und dann guckt man auf die Uhr und denkt, oh, das schaffe ich ja heute gar nicht mehr, ich bin um so und so viel Uhr ja schon wieder verabredet. Beim Joggen, da nimmt man die Schuhe und dann geht man 20 Minuten vor die Tür und dann ist man nach einer halben Stunde schon wieder draußen und geduscht und kann irgendwo hinfahren zur Verabredung. Das unterschätzen viele. Und deswegen ist eigentlich das Joggen, mag ich so gerne auch, weil es wenig zeitaufwendig ist. Alles andere frisst Zeit.
Felia und ich, wir können uns das eher nicht vorstellen.
Ja, es macht alles Sinn, was du sagst. Also wirklich, ich glaube dir das, ich nehme dir das ab. Aber der innere Schweinehund ist dann da leider immer doch noch sehr groß.
Ja, dann helfen ja zum Beispiel diese Uhren, die jetzt zunehmend Leute haben, wo dann Aktivitäten drauf getrackt wird, automatisch, ohne dass man da irgendwie vorher was einstellen muss. Mhm. Dann hilft eine Playlist, die einen da treibt. Und ganz ehrlich, in Münster sind wir so gesegnet mit der Promenade, die zum Joggen einlädt und dann, wenn man möchte, alternativ den Aase und später, wenn man dann ambitioniert ist, auch vielleicht beide in Kombination. So eine schöne Laufstrecke hat man nicht. Ich komme aus Oberhausen, da muss man weit laufen, bis man so eine schöne Laufstrecke hat.
Das stimmt natürlich. Hier gibt es viele Möglichkeiten, wo man laufen könnte.
Man kann aber auch gehend sein Schrittziel erreichen,
sag ich mal. Ich wollte gerade sagen, wir haben beide, glaube ich, Uhren, die das uns sagen. Meine Uhr sagt auch immer so, werden Sie aktiv? Und ich denke mir so, pst.
Ja, ich will nicht. Aber irgendwann sagt es dann der Arzt und nicht mehr die
stimmt.
Uhr.
Nein, das stimmt natürlich. Du hast total recht. Und vielleicht nach der Folge, Anja, verabreden wir uns mal zum Joggen und dann laufen wir mal die.
Ich würde ja immer noch Zumba vorschlagen, aber wir joggen, klar.
Ja, Zumba ist wahrscheinlich auch wieder was nicht gut für die Knie dann tatsächlich ist, weil man da wahrscheinlich auch wieder sehr
viele Richtungswechsel hat. Aber ganz ehrlich, wenn man Spaß am Zumba hat, dann macht man Zumba. Bevor man sich jetzt zum Joggen quält.
Meniskusabriss, ich kann, ja, aber ich mache es trotzdem weiter.
Sehr gut, Anja. Stolz auf dich. Also dann vielleicht doch lieber Zumba als Joggen für uns. Wir gucken nochmal, wir überlegen uns noch unsere Lieblingssportart. Dann kommen wir jetzt tatsächlich wirklich mal ein bisschen mehr in die ich nenne es mal Promi-Ecke, können wir fast sogar sagen, wo wir jetzt über Preußen reden. Wie viel hast du denn da wirklich mit den Spielern zu tun? Bist du dann nur bei den Spielen dabei und guckst, wenn einer fällt, was muss ich tun? Oder wie viel findet da auch vorher eigentlich statt?
Da findet sehr viel vorher statt. Man ist sehr eng an der Mannschaft. Tatsächlich würde ich auch sagen, man ist eine Art Vertrauensperson, weil man unabhängig vom Verein natürlich auch ist. Ich mache keine Aufstellung. Man ist vor den Spielen, bei den Auswärtsspielen, meist einen Tag vorher reist man mit an, übernachtet gemeinsam im Hotel, isst gemeinsam. Und viele Spieler sind natürlich auch in einer ähnlichen Jahrgangsgruppe wie ich. In der letzten Saison Marc Lorenz, Dennis Grote, Max Schulze-Niehüß, wir sind alle gleich alt und wir ticken auch ähnlich. Und natürlich ist man dann sehr eng. Und das ist auch ganz wichtig, weil die Schwelle für einen Spieler, einen zu fragen bei einem Problem, die muss möglichst niedrig gehalten werden. Weil es sind ja nicht nur immer orthopädische Probleme, die dann auftauchen, sondern es sind dann auch gerne mal so Probleme, wo man vielleicht mit sich hadert, erzähle ich es jetzt jemandem oder zeige ich es jemandem, die Rötung an der und der Körperstelle. Und je niedriger die Schwelle ist, desto besser ist es, auch für die Mannschaft und für den Verein. Weil nichts ist schlimmer als dann irgendeine Verletzungsgeschichte, die man anfangs hätte im Keim ersticken können, dann aber durch verzögertes Aufsuchen des Arztes in die Länge gezogen wird und dann eventuell eine Ausfallzeit bedeutet.
Das hört sich auch nach ziemlich viel Zeitaufwand an, sag ich jetzt mal. Wie kriegst du das eigentlich mit deinem Job hier am OKM so überein?
Das ist ganz wichtig, dass man das sauber strukturiert und Gott sei Dank die Unterstützung von Professor Bussiger hat, der einem die Freiheiten einräumt und das Ganze Feuer und Flamme unterstützt. Anders wäre es nicht möglich. Aber es erfordert ein hohes Maß an Organisation. Vor allen Dingen, wenn unter der Woche natürlich auch Spieler kurzfristig kommen. Das kann man nicht Tage im Voraus planen, sondern der Klassiker ist, da stellt das Telefon, kann ich mal eben vorbeikommen? Kann ich dies machen? Kann ich ein Rezept haben? Kann ich einiges? Und das ist auch wichtig, dass das alles glatt läuft, weil wenn das da einmal holpert, dann rappelt es in der Kiste und dann ist eine gewisse Unzufriedenheit da und dann strahlt sich das auch ganz schnell ab aufs Sportliche. Also man muss niederschwellig ansprechbar sein und ganz pragmatisch und kurzfristig auch mit denen sprechen und sich die ansehen können.
Wenn du so nah dran bist an den Spielern, haben die so auch ihre, ich sag mal, ihre sportlichen Problemzonen? Kennst du die?
Klar, also jeder Spieler hat eigene Problemzonen. Bei einem sind es die Füße, bei dem anderen ist die Schulter, bei dem anderen ist das Kniegelenk. Bei dem anderen ist es Schulter-Eckelenk, bei dem anderen ist es dann eher was Muskuläres. Da hat jeder Spieler schon seine Wehwehchen. Und das ist auch wichtig, dass man die kennt, weil wenn dann zum Beispiel auf dem Feld doch eine Untersuchung des Kniegelenkes notwendig ist, ist es wichtig, dass man den Ausgangsbefund kennt und weiß, das Knie, erinnert man sich, das war so und so vorher und das ist jetzt auch in Ordnung und dann kann es wieder raufgehen. Weil die Entscheidungen auf dem Platz, die müssen ja schnell fallen. In Blitzsekunden. Und da kann ich auch nicht sagen, ich bin mir unsicher oder ich nehme nochmal ein Telefon. Ja, oder ich nehme einen Telefonjoker.
Hast du vielleicht auch diesen VR, diesen Beweis? Könntest du auch mal Videoassistenten fragen? Vielleicht demnächst gibt es
genau,
auch für
das,
Orthopäden.
Das ist ja tatsächlich jetzt ein Unterschied zur dritten Liga. Den hatten wir vorher in der dritten Liga nicht. Da ergeben sich dann vielleicht neue Pausen, aber die Entscheidungen auf dem Platz, die müssen schnell fallen. Und man steht da unter enormer Beobachtung, nicht nur von den Fans, sondern natürlich auch vom Trainerteam. Und die wollen ganz schnell eine Aussage haben, weil sollte es da einen Wechsel geben, notwendig werden, muss die Person sich warm machen, wenn die noch nicht warm gelaufen ist. Da muss eventuell eine taktische Umstellung vorgenommen werden. Das ist auch für den Trainer, dessen Job natürlich daran hängt, ganz wichtig, dass er die Kommunikation zu der medizinischen Abteilung hat und möglichst klar ist. Wenn ich Sascha anzeige, wir brauchen einen Wechsel, dann weiß er, da gibt es keine Diskussion. Ne? Wenn eine Sache in der Schwebe ist, dann rede ich mit ihm während des Spiels darüber. Und der ist in einer Blitzsekunde aufnahmefähig und kann das sofort für sich einsortieren, weil er trägt die sportliche Verantwortung dafür. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man gut zusammenarbeitet.
Jetzt war ja gerade die Fußball-EM, haben wir ja schon gesagt. Ist das dann tatsächlich auch, wenn du da die Spiele anguckst, dass du zwischendurch auch schon so ein bisschen bewertest, so, das könnte jetzt das sein, wenn da irgendwie jemand auf dem Boden liegt? Oder denkt man sich auch manchmal, jetzt komm, steh auf, ich habe gesehen, da war nichts?
Tatsächlich guckt man Spiele schon anders. Insbesondere aus der medizinischen Sicht, wo man dann Gott sei Dank mit den vielen Wiederholungen sofort die verschiedensten Winkel zeigt und weiß genau, da könnte das Innenband sein, das könnte auch eine Kreuzbandverletzung sein, gucke dann ganz genau drauf, wenn die Kameras draufhalten, was die Ärzte für Untersuchungen machen. Machen die dann den Schubladentest, machen die nicht und so weiter. Das ist schon sehr spannend zu sehen. Aber tatsächlich finde ich auch durch den Co-Trainer Luis Cordes, mit dem ich auch viel über Taktik rede, der, obwohl ich da wenig Ahnung von habe, aber der einem das beibringt und Sachen eröffnet, gucke ich auch aus taktischer Sicht oder versuche zumindest Sachen zu erkennen, wie die Ketten sich verschieben, wie umgestellt wird. Und das, finde ich, ist eigentlich fast noch spannender, als tatsächlich die medizinische Abteilung dazu verfolgen.
Deutest du damit vielleicht jetzt gerade an, dass du schon sagen kannst, wenn jetzt der Mannschaftsarzt kommt und du schon den am Boden liegenden Spieler siehst, dass du irgendwie sagst, okay, der untersucht den vielleicht nur so halbherzig, war wohl nicht so schlimm?
Ist ja. Das hat man auch bei der Europameisterschaft bei ein, zwei Szenen gesehen. Dann sieht man, ob tatsächlich direkt was vorlag oder nicht. Wenn zum Beispiel das Knie angezeigt wird und es wird gar nicht richtig untersucht, sondern es werden dann 5, 6 Trinkflaschen rumgezeigt, weiß man schon, okay, das war eigentlich ein Wechsel zum Unterbrechen des Spielflusses. Und das ist auch bei einigen Mannschaften ein taktisches Maß, weil sie, wenn sie in Führung liegen, das Spiel in Anführungsstrichen zerstören wollen, sofern man das so nennen darf, indem man den Spielfluss nimmt und möglichst viele Unterbrechungspausen, dass der Gegner gar nicht in eine Art Flow kommt, um irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Ist sehr unangenehm und da muss ich auch sagen, bin ich froh, dass wir das in Münster nicht machen müssen. Bei uns liegen die Spieler, wenn sie was haben. Wir kennen dieses taktische Maß nicht.
Interessant, dass Medizin tatsächlich wirklich dann als taktische Waffe eingesetzt wird. Das ist ja auch für uns Laien interessant zu wissen.
Aber ich stelle mir das auch vor, bei den langen Nachspielzeiten, die man da inzwischen irgendwie aufruft, brauchen die auch mal eine Pause, oder?
Ja, bei den Warmtemperaturen gab es ja dann immer Trinkpausen. Ansonsten darf man das auch wirklich nicht unterschätzen. Das sind 12 Kilometer, 13 Kilometer, die da abgerissen werden pro Spiel auf 90 Minuten. Und das ist anders, als wenn wir jetzt 12 Kilometer laufen gehen. Das machen wir in einem einheitlichen Tempo. Die laufen die 12 Kilometer immer wieder in Sprints, mit Abstoppen, mit Pässen, mal diagonal und so weiter. Und das ist schon eine wahnsinnige Belastung. Also da muss man erstmal mithalten können.
Ja, das glaube ich. Könnte ich nicht. Deswegen umso größeren Respekt. Wenn wir jetzt schon bei dem Verletzungsthema sind, du hast das uns auch mal erzählt im Vorgespräch, dass bei euch tatsächlich, oder nicht nur bei euch, ich glaube generell, diese Verletzungen auch sehr akribisch notiert werden und darüber Buch geführt wird. Wieso und wer macht das eigentlich?
Das ist ganz wichtig, dass da Buch drüber geführt wird. Einmal innerhalb des Vereins eine Verletzungsdatenbank geführt wird, um zu gucken, ob man gewisse Muster erkennt, zum Beispiel Muskelverletzungen. Wenn man den 4., 5. Spieler in einer Saison hat, der an exakt der gleichen Stelle eine Muskelverletzung hat, dann muss man sich als Verein hinterfragen oder als medizinische Abteilung hinterfragen, wo kommt das her? Warum passiert uns das? Da haben wir aber das Glück, dass wir diese Häufigkeiten Gott sei Dank nicht haben. Wir haben einen Athletiktrainer, Tim Geidis, der ein exzellentes Athletiktraining macht, sodass wir vor diesen Muskelverletzungen gefeit waren oder sind bis jetzt, glücklicherweise, weil er da auch dezidiert drauf aufpasst. Aber es gibt Vereine, die wahnsinnig viele Muskelverletzungen haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Und für die ist es ganz wichtig, so eine Datenbank auch zu führen, um zu gucken, wann treten die auf. Im Laufe der Saison treten die eher im Winter auf. Machen wir im Winter was anderes als im Sommer. Dann ist das auch vorgeschrieben für die Berufsgenossenschaft, diese Datenbank zu führen. Und dann für die ganzen Fans ist es sehr gut einsehbar bei transfermarkt.de, wo alle Verletzungen in den Bundesligen aufgelistet werden, welcher Spieler welche Verletzung hat. Ne?
Ja, für die Spieler selber ist das ja total entscheidend, weil es bedeutet ja letztendlich auch Marktwert, oder?
Exakt. Und vor allen Dingen ist meine Erfahrung, dass wenn ein Transfer ansteht, dann ist es ja, muss man sich auch überlegen, dann entscheidet sich ein Verein, womöglich tatsächlich viel Geld für einen Spieler auszugeben und man guckt dem Spieler ja nur vor den Kopf und man möchte natürlich wissen, was hat er eigentlich die letzten Jahre gemacht. Und diese Transfermarkt.de-Übersichten sind dafür exzellent, dann sieht man ganz genau, wo war er verletzt, weswegen war er verletzt und ein Spieler, der dann in den vergangenen 5 Jahren 10, 15, 20 Spiele gefehlt hat wegen einer Schulterverletzung, dass der im Rahmen des Medizinchecks natürlich eine sehr genaue Schulteruntersuchung erfährt, ist ja selbstverständlich.
Ganz schöner Druck auch, würde ich denken, als Spieler, oder?
Das wird sehr unterschätzt und das ist auch mein Fazit aus den Einblicken bei Preußen Münster. Es ist sehr bewundernswert, was die Spieler an Druck mitmachen, sowohl der Druck, spiele ich jetzt oder spiele ich nicht? Habe ich vielleicht meine Verwandtschaft eingeladen und ich gehe davon aus, dass ich spiele und dann sitze ich nur auf der Bank und habe alle Freunde eingeladen und die wollten mich spielen sehen und ich spiele nicht. Das ist für jeden Spieler Höllenqualen. Dann der Druck auf der Position, jemand, mit dem ich mir den Spind-Nachbar teile, den Platz im Bus teile, der spielt jetzt vielleicht auf meiner Position, aber es kann nur einen geben, wo so aus Freundschaften dann vielleicht doch auch Konkurrenzsituationen entstehen, was natürlich für ein Gesamtgefüge einer Mannschaft explosiv sein kann. Gleichzeitig dann die Sorge um das Karriereende. Schaffe ich genug Geld zu verdienen, um meine beruflichen Träume anschließend erfüllen zu können? Droht vielleicht durch eine Verletzung die Sportinvalidität und sind meine ganzen Karrierepläne durchkreuzt, was immer passieren kann. Was müsste bei uns dreien passieren, dass wir ab morgen nicht mehr arbeiten können? Das wäre schon ein schwieriger Verkehrsunfall. Bei einem Fußballspieler, der ein gewisses Alter erfüllt hat, oder auch beim Jugendspieler reicht ein Kreuzbandriss. Ne? Das kann jederzeit passieren, bei jedem Spiel. Und von daher finde ich es sehr bewundernswert, und was die Spieler machen. Und es gibt immer die Diskussion, die Spieler verdienen zu viel Geld. Auf dem Niveau, finde ich, ist das Geld absolut akzeptabel, was die verdienen für den Druck. Und gerade in Zeiten, wo der Leistungsgedanke in der Gesellschaft eher zurückgeht, wir sagen, wir geben keine Noten mehr bei Bundesjugendspielen, wenn die Jungs sich am nächsten Tag die Zeitung aufschlagen, auch in der WN, dann stehen da Schulnoten und das ist schon knallhart. Wenn die Kinder dann am nächsten Tag in die Schule gehen und dann steht bei Papa da eine 5, und natürlich gibt es viele Preußen-Fans, und dann sagt die Tochter, kriegt in der Schule gesagt, dein Vater hat nur eine 5 gehabt am Wochenende. Wo gibt's sowas? Ne? Also wenn hier jemand seine Mitarbeiter mit Schulnoten benoten würde, dann würde das am nächsten Tag in der Zeitung stehen.
Ja, das habe ich aus der Sicht noch nicht betrachtet, ehrlicherweise. Das klingt so ein bisschen für mich so, als würde man fast einen Mental Coach auch irgendwie brauchen. Gibt's da irgendwie auch eine psychologische Unterstützung?
Wir haben da selbstverständlich einen Ansprechpartner im Verein, und das wird ja auch immer mehr Thema im Fußball, und alle haben gesagt, nach Robert Enke oder aber auch Sebastian Deisser, den muss man auch mit da reinbeziehen, alles wird sich ändern, aber auch bei der Europameisterschaft haben wir gesehen, da werden Spieler als Flasche tituliert und sonst was. Die Bild-Zeitung hat mal eine Grafik auch bei der deutschen Nationalmannschaft gemacht, das mag ganz witzig klingen, mit 11 Würsten, ne? Weil sie schlecht gespielt haben. Und wenn man aber die Menschen dahinter sieht und tatsächlich sieht, dass das Menschen sind und keine Spieler, keine Robotoren, und die auch Familien haben, dann kann man sowas ganz anders einschätzen. Und der Bildreporter damals hat auch in einem Interview jetzt gesagt, so eine Grafik würde er nicht nochmal machen. Also es scheint Veränderungen zu geben, und was sehr positiv ist, dass sich auch Spieler oft outen, in Anführungsstrichen, sofern man das überhaupt so zeigen darf, sagen darf. Ich finde, es ist kein Outing, dass man sportpsychologische Hilfe in Anspruch nimmt, weil das ist genauso, man outet sich ja nicht, dass man zum Orthopäden geht. Na, nee. Das ist ja nichts Negatives. Für mich ist das also eine Selbstverständlichkeit, dass man auf der mentalen Ebene auch alles ausreizt und dann selbstverständlich mit einem Sportpsychologen arbeitet. Und da gibt es auch Spieler bei Preußen Münster, die das auch ganz offen in der Zeitung schon kommuniziert haben, dass sie diese Hilfe in Anspruch genommen haben.
Das hast du ja auch schon mal gesagt, dass das auch so ein Generationswandel so ein bisschen ist, dass sich jetzt nicht nur die mentalen Probleme, wenn ich sie jetzt mal Probleme in Anführungszeichen nenne, beschäftigen sich mehr die Spieler mit, aber auch Ernährung etc. Da ist tatsächlich so ein Wechsel jetzt zwischen wahrscheinlich, wie waren Spieler früher, wie sind sie heute?
Genau, also der Teammanager Harald Menze, wenn der die Essenswünsche aufnimmt, da wird der macht den Job auch schon seit Jahrzehnten, der wird vor 30 Jahren, wird der nach dem Spiel eine Rutsche Currywurst bestellt haben und Brötchen dahingestellt haben, und dann waren alle zufrieden. Heute ist es ganz schwierig. Da müssen eine vegetarische Option, eine vegane Option, dann Schweinefleisch, Hühnerfleisch, das wird alles getrennt. Also es ist umfangreich geworden, und es ist natürlich auch so, dass die Spieler erkannt haben, dass der Körper ihr Kapital ist. Und den kann ein Fußballspieler, wenn er anfängt, Geld zu verdienen, was meist irgendwo um das 20. Lebensjahr so ist und irgendwann um das 30. Lebensjahr wieder ändert, genau 10 Jahre machen. Und da kann man sich keine Ausfallzeit erlauben, weil die 10 Jahre sind kurz, weil sie oft dann noch bis zum 60., 70. Lebensjahr ein weiteres Leben finanzieren müssen. Und wie viele können das, dass sie dann sich mit Moderatoren, Jobs etc. noch über Wasser halten können? Viele tauchen dann auf einmal nach Karriereende mit dem knallharten Leben auf dem Arbeitsmarkt auf und müssen sich einen Job suchen. Ne?
Die sehen wir dann im Dschungelcamp wieder zum Beispiel.
Genau, aber auch da gibt es leider nur wenig Plätze. Ne?
Das stimmt.
Auch da können sich nicht alle mit über Wasser halten. Ne? Und da reden wir ja schon über die Top-Elite. Aber was passiert mit den Spielern aus der Regionalliga, aus der dritten Liga?
Kriegst du das noch mit? Verfolgst du sowas weiter? Sind da noch weiter Kontakte, auch wenn die aufgehört haben zu spielen?
Ja, es gibt natürlich Spieler, mit denen man eine sehr enge Beziehung hatte. Vielleicht auch resultierend aus einer gemeinsamen Verletzungsgeschichte, die man betreut hat. Die verfolgt man selbstverständlich und ist im Kontakt und immer mal wieder schreibt man, und da sieht man schon, wie schwierig das ist. Gerade in den Transferperioden, wenn dann ein Spieler einen neuen Verein suchen muss, und das bricht einem schon auch das Herz. Das tut mir schon leid, Und die machen viel mit. Und was man auch unterschätzt, familiär, die machen, jedes Wochenende sind die on Tour. Wie viele Hochzeiten die nicht mitgekriegt haben von ihren Freunden, von ihren Bekannten, wie viele runde Geburtstage von Freunden und Bekannten, von der eigenen Familie. Dann diese Wohnortflexibilität, die wir gar nicht so extrem kennen. Also wenn ich jetzt zu Hause besprechen müsste, dass wir über heute Nacht nach Ingolstadt ziehen, das wäre nicht so leicht zu machen. Und dann sitzt man auf einmal alleine in Ingolstadt im Hotelzimmer. Also das unterschätzen wir wahnsinnig.
Ja, das klingt ein bisschen
diese Flexibilität, die damit verbunden ist. Wir sehen einfach nur die Spieler und dann sehen wir Marktwerte und dann sehen wir Gehälter. Aber dass da diese Menschen hinterstecken, die da in teilweise sehr unangenehmen Situationen sich befinden mit extremem Druck, das sehen wir selten.
Danke, dass du uns mal diese Seite erzählst. Ich glaube, das hört man nie. Wirklich, ich habe das so aus der Warte echt noch nie betrachtet. Das ist mal so ein ganz anderes Register, was da irgendwie aufgemacht wird. Ich komme jetzt mal was du vorhin kurz angerissen hast, nämlich der Zusammenhang zwischen Ernährung und Sport. Ne? Klar, die müssen sehr, sehr auf sich achten, weil ihr Körper ihr Kapital ist. Bist du auch sozusagen der Ernährungsberater von Sportlern?
Das würde ich mir nicht anmaßen. Da gibt es tatsächlich da gibt es jemanden, der es professionell macht. Bei uns macht es Tim Hartwig, der Internist, der eine Ernährungsschulung macht, die Grundlagen vermittelt. Ich bin kein ausgebildeter Ernährungsmediziner. Wo ich aufpasse, ist bei Nahrungsergänzungsmitteln, Hinweisen auf Anti-Doping. Das ist auch ein ganz großes Thema, weil wir kennen viele Sportler, die supplementieren sich mit Nahrungsergänzungsmitteln aus dem Internet. Und wenn man in den Bereich des Profisports vordringt, der Dopingkontrollen unterliegt, muss man wahnsinnig aufpassen. Es gibt günstige Präparate aus dem Internet, die aber in Anführungsstrichen nicht sauber sind. Das heißt, Spuren enthalten können von Substanzen, die auf der Dopingliste stehen. Um dem entgegenzuwirken, gibt es die Kölner Liste, wo Nahrungsergänzungsmittel aufgelistet werden. Kann man ganz leicht im Internet nachgucken. Und alle Mittel, die da draufstehen, die kann man bedenkenlos einnehmen. Und bei Dopingkontrollen, die regelhaft stattfinden nach den Spielen, werden in der dritten Liga war es so, da sind zwei Spieler immer ausgewählt worden, wird gelost während des Spiels. Nach dem Spiel kommt ein Doping-Chaperon auf den Spieler zu und sagt Dopingkontrolle. Und dann wird ein Fragebogen ausgefüllt mit allen Medikamenten, die eingenommen werden und allen Nahrungsergänzungsmitteln. Und ich sage den Spielern, schreibt alles sehr genau auf, was ihr da einfüllt. Sollte es zu einer Verunreinigung kommen, weil die Nachweismöglichkeiten der NADA haben sich in den vergangenen Jahren erheblich verbessert, dann habt ihr schon mal diese Nahrungsergänzungsmittel da drauf und dann ist der nächste Schritt der NADA, dass sie diese Nahrungsergänzungsmittel nochmal nachgucken. Nichts ist aber ärgerlicher als ein positiver Dopingtest und man muss im Nachhinein dann noch sagen, ja und übrigens, mir ist noch eingefallen, ich habe dieses und jenes Nahrungsergänzungsmittel genommen. Es gab da tatsächlich auch, ich glaube bei Rot-Weiß Essen war es der Fall, ein Spieler, der wegen Verunreinigung in der Nahrungsergänzungsmittel einen positiven Dopingtest hatte. Da muss man wahnsinnig aufpassen. Gleiches hört man immer wieder mit Cannabis-Schmerzölen, Cannabis-Produkten. Cannabis steht auf der Dopingliste. THC steht auf der Dopingliste. Cannabidol ist ein Unterstoff, der nicht auf der Dopingliste steht. Aber Cannabidol-Gele enthalten oft Spuren von THC. Wie viel? Das kann keiner sagen. Das heißt, da sollte man, sofern man in diesem Doping-Kontrollkadern sich befindet, definitiv die Finger von lassen. Und da waren wir die Jungs natürlich sowohl beim Rudern als auch beim Fußball ausdrücklich vor, diese Sachen auf die Haut zu tragen, weil die Nachweismöglichkeiten sind mittlerweile so gut. Das reicht aus, dass man sich das auf der Haut aufgetragen hat und dann auf einmal positiv getestet wird. Und jetzt stellt man sich vor, man hat dieses Saisonfinale gegen Unterhaching, man steigt auf und eine Woche später kommt die NADA mit einer offiziellen Pressemitteilung, dass da irgendeiner positiv getestet ist. Also das möchte wirklich niemand haben.
Das betrifft ja aber nicht nur die Nahrungsergänzungsmittel, ne? Das ist interessant, was du erzählst, aber du musst ja ganz besonders darauf achten, wenn die jetzt irgendwelche Medikamente brauchen.
Exakt.
Wo hört die Verordnung sozusagen auf? Bist du da besonders vorsichtig?
Ich bin da sehr, sehr penibel. Es gibt Gott sei Dank diese NADA-App, wo man alles sehr genau nachgucken kann. Man hat als Orthopäde seine gängigen Medikamente, für die weiß man, was steht auf der Dopingliste und was steht nicht auf der Dopingliste. Brenzlig wird es beispielsweise bei Cortisonspritzen. Es gibt immer mal wieder eine Reizsituation durch chronische Überbelastung etc., wo man denkt, oh, da könnte jetzt zum Beispiel ein Mühe Cortison könnte gut tun. Cortison hat unterschiedliche Auswaschzeiten, wo man extrem aufpassen muss, das ist nach Tagen noch nachweisbar und darf im Wettkampf nicht eingesetzt werden. Sprich, selbst wenn man es im Training einsetzt, eine Wettkampfkontrolle stattfindet und dieser Stoff wird nachgewiesen, dann gilt das als positiv. Man muss höllisch aufpassen und nichts kann einen Ruf als Sportorthopäden mehr zerstören, als dass man irgendwem unbeabsichtigt eine Cortisonspritze gegeben hat oder ein anderes Präparat und er dadurch einen positiven Dopingtest hatte. Und deswegen dann auch über Monate vielleicht gesperrt wird, ausgesetzt muss etc. Aber das kriegt man schwierig wieder rausgebügelt.
Ja, für mich so als medizinische Laien, aber auch als Laiensportlerin möchte ich mal sagen, ist es sowieso irgendwie ein schwierig vorstellbares Thema, dass ich einerseits Cortison nehme oder Schmerzmittel nehme und gleichzeitig so richtig hart auf den Platz gehe. Ist das für Profis anders als für Breitensportler?
Ja, da sind wir bei dem Eingangszitat, dass der richtige Sport da anfängt, wo er lange aufgehört hat, gesund zu werden. Man muss das in Maßen machen, man muss aufpassen, wo man es einsetzt. Und der Schmerzmittelgebrauch im Sport ist selbstverständlich da. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist oft nicht nur der Schmerzmittel, das Unterdrücken des Schmerzes, sondern oft auch die Entzündungshemmung, die damit verbunden ist. Sprich, wenn man Schmerzen an der Achillesferse hat, dann kann man das natürlich, wissen wir alle, wir würden sagen, okay, wir gehen jetzt nicht mehr joggen für 6 Monate, 4 Monate, wie lange sowas eine Geschichte mal dauert. Das kann sich ein Profisportler aber nicht erlauben, der seinen nächsten Vertrag im Kopf hat. Und der wird dann gut und gerne natürlich probieren, im Spiel schmerzfrei zu sein, die Entzündung zu reduzieren und wird diese Tablette nehmen. Das natürlich nur sehr kurzfristig ist und man sich mittel- bis langfristig überlegen muss, wie man die Schmerzen wegbringt, ist selbstverständlich. Also wir haben niemanden, der jetzt kontinuierlich irgendein Schmerzmittel nimmt, weil die Zeiten sind nach Ivan Klasnic, dem Spieler von Werder Bremen, der damals über längeren Zeitraum Diclofenac eingenommen hat und ich glaube mittlerweile 2 Mal Nieren transplantiert ist. Die sind vorbei, da sind alle Leute wahnsinnig vorgewarnt. Aber dass ab und wann da Schmerzmittel eingenommen werden, ist selbstverständlich.
Naja, das macht ja auch dann irgendwie Sinn. Aber auch da sind wir, glaube ich, wieder bei diesem Thema Druck bei dir, Druck bei den Spielern.
Und ein Olli Kahn oder auch ein Boris Becker, die brauchen ja ihre Prothesen mit 55 nicht oder noch deutlich früher nicht, weil sie sich so gesund ernährt haben oder weil sie so dann immer, wenn der Knochen wehtat, aufgehört hat, sondern die brauchen die Prothesen, weil sie in diesen Schmerz reingegangen sind, ne? Und dass dadurch überhaupt erst Höchstleistung möglich wurde.
Okay, bevor wir jetzt gleich einen Quiz machen, wir machen ja immer hier Mythos oder Fakt, ne, und machen jetzt an dieser Stelle mal eine längere Fragerunde in Form eines Quizzes. Das wirst du alles ganz locker beantworten können. Eine letzte Frage, wenn ich jetzt als Laiensportlerin jedes Mal nach dem Sport irgendwelche Schmerzen habe, ist das dann ein Zeichen, dass ich irgendwas verkehrt mache oder soll ich weitermachen an der Stelle?
Kommt auf die Sportart an und auf den Schmerzort. Wenn man jetzt als Jogger zum Beispiel merkt, dass einem immer die Achillessehne wehtut, dann muss man sich da Gedanken machen. Dann muss man gucken, liegt das eventuell an dem falschen Schuhwerk, brauche ich eine Einlage, hilft vielleicht auch dann gezieltes Training, hilft vielleicht ein Physiotherapeut, der das Ganze entsprechend angeht, dann sollte man sich da Gedanken machen. Wenn aber ich zum Beispiel eine Muskelkater habe nach dem Sport, dann sollte ich das eher mal unter positiv abhaken.
Okay, das passt gut. Mythos oder Fakt? Fängt nämlich gleich mit dem Muskelkater an.
Mythos oder Fakt? Der Check.
Erste Frage. Wer keinen Muskelkater hat, so die Behauptung, hat nicht richtig trainiert. Stimmt das?
Das ist falsch, weil der Muskelkater ist nicht zwangsläufig ein Feedback für die Effektivität eines Trainings. Also man kann sehr effektiv trainiert haben, ohne Muskelkater zu haben.
Okay, ich kehre das jetzt um die Behauptung und sage, ich darf auch mit Muskelkater weiter trainieren.
Da würde ich sagen, ja. Und zwar, wenn man mal einen leichten Muskelkater hat, und man dann wieder joggen geht, da spricht da nichts gegen. Da wird man sich nicht enorm was tun. Wichtig ist, dass man dabei Spaß hat und dass das Ganze auch dann vergänglich ist. Wenn man jetzt aber zum Beispiel sich vor Muskelkater kaum aus dem Bett quälen kann, dann sollte man sich überlegen, ob man dann nochmal jetzt wieder das Krafttraining mit der tiefen Kniebeuge macht. Dann tun vielleicht ein paar Tage Ruhe gut. Aber ein leichter Muskelkater, damit kann man ruhig trainieren.
Okay, um dem Muskelkater auszuweichen, empfehlen ja viele Dehnen, aber manche sagen auch, Dehnen nach dem Sport wird überbewertet.
Ganz kontrovers diskutiert, auch in der Wissenschaft gibt es Studien in die eine wie auch in die andere Richtung. Viel wichtiger ist ein vernünftiges Aufwärmen, dass man sich aufwärmt und da ist auch das eigentlich Entscheidende, dass die Muskeltemperatur auf erhöht wird, die Durchblutung steigert, weil je wärmer dann die Muskulatur ist, desto besser kann die atmen, desto weniger ist die empfänglich für Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse, Sehnenzerrung etc. Das Dehnen hat bei einigen natürlich auch so eine Art Meditationscharakter, dass sie sich dann da vorstellen, wie sie schon jetzt in die Übung gehen. Dafür ist das mit Sicherheit auch gut. Es gibt aber Leistungssportler, wo auch Dehnen kontraproduktiv ist, beispielsweise beim Gewichtheben. Weil durch das Dehnen verringert man ja die Muskelspannung, ne? Und in Sportarten, wo auf Maximalkraft und Schnellkraft, Explosionskraft ankommt, da würde ich nicht dehnen, ne? Weil da nimmt man sich diese entscheidenden 3-4%, die dann dafür verantwortlich sind, ob man die Stange jetzt hochgedrückt bekommt oder nicht. Deswegen wird man keinen Gewichtheber sehen, der kurz vor seinem Wettkampf die Muskelgruppen dehnt.
Dann kommt jetzt ein Mythos, der mehr so die Leute meiner Altersklasse betrifft. Ich habe ja schon gesagt, Meniskus-Wurzelriss, hört sich jetzt sportlicher an, als es eigentlich war. Aber mit vorhandenen Gelenkschäden darf ich nicht viel trainieren. Ist das richtig?
Das ist falsch, weil auch mit Gelenkschäden kann man ja weiter Sport machen. Man muss die Sportart vielleicht dem Gelenkschaden anpassen. Aber nichts ist so schlimm, wie keinen Sport zu machen.
Aber welchen Sport ich mache, ist dann am Ende eine Frage des Alters und am Ende geht dann nur noch Schwimmen und Aquagymnastik?
Ah, das ist Quatsch, weil es gibt zum Beispiel auch Marathonläufer über 80 und gab jetzt bei den Ruder-Ergometer-Meisterschaften jemanden, der über 100 Jahre alt war, der da 2000 Meter auf dem Ruder-Ergometer gefahren ist. Das ist auch eine gewisse Einstellungssache. Wenn man eine Ausrede finden möchte, keinen Sport zu machen, wird man die immer finden. Und im Zweifel ist es dann irgendwann das Alter. Und das kann man auch schön mit sich mitziehen. Weil man wird ja nicht wieder jünger.
Ich glaube, diese Folge ist auch so eine Therapie für uns gerade, oder? Ja. So nach dem Motto, alles ist noch drin. Ihr könnt das noch machen.
Ja.
Keine Ausreden.
Du sowieso, Felia. Du sowieso. Du hast da noch viel Luft nach oben. Ich brauche inzwischen schon den Mental Coach, um mich zu motivieren.
Ja. Egal. Du man hast muss sich nicht mehr outen dafür.
Stimmt, du darfst jetzt öffentlich machen, dass du einen Mental Coach hast.
Ja,
perfekt. Ich glaube, damit haben wir viele Mythen aufgeklärt und uns ist klar geworden, auch mit 80 können wir theoretisch noch unsere Sportkarriere starten, obwohl wahrscheinlich starten.
Ja, gerade auch im Alter ist es wichtig, weil da setzt ja der Muskelschwund ein. Man sieht es, dass die Muskelmasse abnimmt, gerade bei älteren Leuten. Und da kann man ja gut gegenarbeiten. Ne? Also das ist auch wissenschaftlich sehr gut untersucht, dass tatsächlich Krafttraining im Alter sehr effektiv ist.
Okay.
Zum Erhalt der Muskelmasse. Nicht nur zum Aufbau, sondern vielmehr auch zum Erhalt.
Ich behalte mein Fitnessstudio-Abi. Abi auch. Aber Abo auch.
Fitnessstudio-Abi finde ich auch gut. Ja, wir haben ja auch immer ganz viele Menschen, die uns hier zuhören. Und wir sammeln natürlich auch mal fleißig Fragen ein. Und da haben uns auch welche von euch erreicht. Wichtigste Frage natürlich jetzt erstmal, dadurch, dass wir jetzt ja in der zweiten Liga sind, also wir, meine ich Preußen, ich zieh mich da jetzt mit ein.
Du bist ja Teil davon.
Ich bin auch Teil von Preußen natürlich. Und Schalke, ja, auch in der zweiten Liga ist, die sich ja sicherlich nicht so darüber freuen wie Preußen.
Punkt für viele, Felia, dass du dich traust, das zu sagen.
Ja, ich weiß, ich bin auch etwas, ich habe das ja gar nicht gesagt, das hat ja eine Person uns zugeschickt. Aber genau, die sind jetzt beide in einer Liga. Freust du dich vielleicht besonders auf dieses Spiel, weil es natürlich irgendwie so einen kleinen, weiß ich nicht, besonderen Charakter nochmal hat?
Hat natürlich einen Lokalcharakter und die Arena auf Schalke wird ausverkauft sein. Er hatte jetzt das Glück, bei der Europameisterschaft im Stadion zu sein und diese Atmosphäre aufzusaugen. Wenn das bei dem Spiel gegen Preußen nur halb so gut ist, wie es bei den Länderspielen jetzt war, dann wird uns da ein feuriger Tanz erwarten. Aber Gott sei Dank sind die Schalker ja auch nicht mehr die Schalker, die sie vor 10 Jahren waren, sondern vielleicht auch im schlagbaren Rahmen. Aber da freuen wir uns alle ganz besonders drauf. Der Mannschaftsarztkollege Tim Hartwig ist tatsächlich in der Nähe des Schalke-Stadions aufgewachsen. Und der hätte es, glaube ich, nie für möglich gehalten, dass Preußen Münster mal gegen Schalke spielt. Und für den wird ein Kindheitstraum mit in Erfüllung gehen.
Ja, Wahnsinn. Glückliches Gefüge, dass beide jetzt in einer Liga sind. Gucken, wie es endet dann nach der Saison. Ich bin gespannt.
Es endet nicht, Felia. Das sagt man so nicht.
Wie es anfängt.
Es geht immer weiter.
Ja. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, auch so ein typisches Ding. Ich muss da jetzt persönlich an Zac Efron denken, der auch sehr viel Eisbäder gemacht hat in Vorbereitung für seine Rolle in The Iron Fist. Da hat er irgendwie Wrestling oder so, glaube ich, gemacht. Eisbäder sind ja generell so ein Trendding auch, finde ich. Viele sagen, schwören drauf. Wie stehst du denn dazu?
Ja, ist mega publik geworden, auch durch die sozialen Medien. Ist anregend für Immunsystem, Herz-Kreislauf-System, so das Infektionsrisiko senken soll, auch Depressionen vorbeugen. Wenn man mit sowas anfängt und man hat sich dazu entschlossen, würde ich das niemals alleine machen. Nicht zu Hause mal, ich gehe mal jetzt eben in die Gartentonne. Sondern immer in einer Begleitperson und man sieht ja dann in den sozialen Medien Leuten, die da 10 Minuten in einer Eistonne sitzen oder 10 Minuten an einer Eisplatte im Wasser sitzen. Das sind Zeiten, die schafft man nur mit gewissem Training. Das heißt, man muss ganz langsam anfangen. Und man sollte da keine Challenge draus machen und man sollte vor allen Dingen nicht von jetzt auf gleich da reinspringen, weil dann kann auch ein Schock drohen. Und ich glaube, die Wim Hof Methode, dessen Name ja da auch gerne kursiert, da gab es jetzt neulich auch erst einen Prozess, wo jemand da gestorben war, weil er dann mit der Atemtechnik versucht hat, möglichst lange unter Wasser zu bleiben oder im kalten Wasser zu bleiben und ist dabei verstorben. Also da sieht man, wozu sowas auch führen kann. Und da sollte man, wie gesagt, nicht alleine machen und sich behutsam rantasten.
Okay, halten wir uns also zurück von Eisbädern erstmal.
Wir lernen, man kann beim Sport ganz schön viel verkehrt machen.
Ja, ja. In jedem Fall. Die letzte Frage, die uns erreicht hat, geht dann wieder doch in Richtung Fußball. Fersenschmerzen, wir hatten ja die Achillessehne gerade schon, ja. Aber generell Fersenschmerzen im Wachstum bei auch natürlich jüngeren Fußballspielern. Ist das was Bekanntes und wie geht man da tatsächlich mit um?
Muss man sich ganz genau angucken, wo der Fersenschmerz ist. Also es gibt einmal den klassischen Fersenschmerz, der hinten an der Fußkappe ist, wo man zum Beispiel gucken muss, ob der Fußballschuh ausreichend weit genug ist. Wir hatten mal einen Torwart, bei dem die Naht des Fußballschuhs genau da war, wo er die Schmerzen hatte und das Fersenbein immer an der Naht gescheuert hat, wo wir ihm dann tatsächlich einen Teil der Naht ausgeschnitten haben. Es gibt einen Spieler bei Preußen, der hinten ein Loch auch in seinem Schuh hat, um den Fersenknochen da freizulegen. Es ist eine ganz bekannte Stelle in Fußballschuhen, die Probleme bereitet, weil der Schuh muss vorne eng sein, darf aber hinten nicht zu eng sein. Und das ist manchmal schwierig, da einen Trade-off zu finden. Und dann gibt es natürlich noch den Plantan, also den fußsohlenseitigen Fersenschmerz, der zugegebenermaßen dann häufiger eher bei älteren Leuten auftritt und dann Richtung Plantarfaszitis Probleme machen kann. Also den Fuß muss man sich ganz genau angucken. Und meist kann man dann mit dem passenden Schuhwerk da schon einiges verhindern und vorbeugen, dann entsprechend mit Dehnungsübungen etc.
Nicht schlecht. Das waren gute Fragen.
Ja, gibt es da tatsächlich irgendwie auch so eine Zusammenarbeit mit wie heißen die denn?
Orthopädietechnikern, ja.
Orthopädietechniker, das war das Wort.
Wir arbeiten da sehr eng mit einem Orthopädietechniker zusammen, der viele von unseren Spielern in der Betreuung hat, wo auch ganz unabhängig vom Fußball viel passiert. Carboneinlagen, da geht es ja schon Richtung, in Anführungsstrichen, biomechanisches Doping. Beim Leichtathletik sieht man das ja auch gut und gerne, wie da Carboneinlagen zu benutzt werden, um Sprint- und Sprungfähigkeiten zu steigern. Beim Basketball sieht man diese Einlagen auch sehr häufig. Also da ist viel Musik in diesem Markt und da passiert sehr viel.
Ja, eigentlich wollte ich die Folge so ein bisschen so beenden und sagen, so viel, wie wir über Sport heute gesprochen haben, brauche ich ja gar keinen mehr selbst machen.
Aber das ein schlechtes Fazit, oder?
Ja, das kann ich jetzt auch nicht mehr bringen. Deswegen wahrscheinlich muss ich gleich nach Hause joggen. Aber zumindest mit dem Fahrrad bin ich da. Also immerhin. Ich sage jetzt nicht, dass es ein E-Bike ist, aber
den Motor mal ausmachen.
Dann wird es auch richtig anstrengend. Wenn man mit einem E-Bike ohne Motor schwert, ist ein altes E-Bike. Da trete ich eh mehr, als dass der Motor hilft.
Ja, dann kann der Motor ja raus.
Ja. Okay, es ist schwierig. Ich muss heute wirklich sehr an meinen inneren Schweinehund, glaube ich, gehen. Das nehme ich aus der Folge mit. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und für die ganzen Infos, nicht nur über Knochen, Gelenke, sondern natürlich auch diese Hintergrundfakten, die auch wir als Fußball vielleicht nicht ganz so Interessierte, würde ich erstmal sagen, jetzt doch sehr spannend fanden.
Ich fand es tatsächlich auch irgendwie mit diesem ganzen Promi und Personality gar nicht mal so
nicht
verkehrt.
Nicht schlecht, vielleicht sollte immer so eine Promi-Corner jetzt einrichten.
Ja, gerne.
Nicht schlecht, oder? Ja. Genau, deswegen also vielen, vielen Dank, dass wir da so viel erfahren haben heute. Beim nächsten Mal tatsächlich sprechen wir über ein Thema, was wir heute auch schon angeschnitten haben, die richtige Ernährung. Wir sind hier, wie wir merken, wirklich gesund unterwegs in diesem Podcast. Dann kommt tatsächlich UKM-Ernährungsberaterin Linda Haschmann zu uns und wir erfahren alles darüber, wie und vor allem, was wir essen sollen, um möglichst lange und gut gesund zu bleiben.
Und so viel können wir jetzt schon mal sagen, das wird alles, nur nicht langweilig, aber ich kann so viel vorweg schieben, Linda ist gegen Verzicht, also da bin ich auf ihrer Seite.
Sehr gut. Bis dahin, abonniert gerne unseren Podcast, denn ihr merkt, nicht nur Anja und ich profitieren hier immer sehr davon, sondern vielleicht ihr da draußen auch. Und lasst gerne natürlich ein Like da. Wie ihr Kontakt zu uns aufnehmen könnt, das lest ihr natürlich wie immer in den Shownotes nach. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Dir Dankeschön, Christian, du warst toll.
Danke.